Ja, vielen Dank für die, ja, es war ja schon eine Anmoderation oder Einleitung zur Predigt. Und zwar, unser Thema heute ist Säen, Ernten und Danken. Denn das gehört irgendwie alles zusammen. Und wenn wir Erntedankgottesdienst feiern, dann ist das irgendwie auch in dieser Reihenfolge entweder schon geschehen oder wir sind mittendrin. Ich möchte heute ganz bewusst nicht eine einzige Bibelstelle verwenden und von da an die Predigt entfalten, sondern mehrere Bibelstellen aneinanderreihen, weil die Bibel ein Buch ist, das auf dem Hintergrund einer landwirtschaftlichen Kultur entstanden ist. Landwirtschaft hat dort einen viel höheren Stellenwert gehabt als heute. Viel mehr Menschen haben direkt von der Landwirtschaft gelebt oder sind waren Selbstversorger, würden wir heute sagen. Und deshalb hat die Bibel auch vieles direkt dazu zu sagen und ist aus, für mein Gespür, sehr nah dran am landwirtschaftlichen Leben. Wenn wir an die Beispiele, Vergleiche bei Jesus denken, er greift viele Beispiele aus dem Leben, wir würden heute sagen, einer Bauernfamilie auf. Wichtig ist zu sagen, ich habe verschiedene Bilder mitgebracht und verschiedene Bibelverse, in die wir einfach mal eintauchen wollen und an verschiedenen Stellen einfach so mal kurz aufhorchen und aufmerken, was das für uns heute für eine Bedeutung hat. Der allererste Teil, den ich so überschrieben habe mit Ernte beginnt mit Gott, das ist ein Fokus, den die Bibel gleich am Anfang legt. Ihr seht das auf der ersten Folie, die jetzt gleich kommt hier, ein Vers oder Verse aus dem ersten Buch Mose, aus den ersten Seiten der Bibel, wo es darum geht, wie Gott alles geschaffen hat. Und die Bibel legt den Fokus darauf, alles, was wir sehen, alles, was um uns herum ist, hat einen Ursprung, Gott als Schöpfer. Nämlich im Schöpfungsbericht lesen wir, dann sprach Gott, die Erde lasse Gras hervorsprießen, Pflanzen und Bäume jeder Art sollen wachsen und Samen oder samenhaltige Früchte tragen. So geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor, alle Sorten samentragender Pflanzen und jede Art von Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Gott sah es, es war gut, es wurde Abend und wieder Morgen, dritter Tag. Am dritten Schöpfungstag hat Gott die Natur, so wie sie hier beschrieben ist, geschaffen. Und das Schöne finde ich im 1. Mose 2, ein Kapitel weiter, wie wir auf der nächsten Folie sehen werden, ist, dass Gott auch so ein Ästhet ist. Gott schafft nicht nur irgendetwas, sondern wir lesen, Jahwe Gott hatte in dieser Vorzeit einen Garten in Eden angelegt. Also Gott hat nicht einfach nur einen Acker geschaffen, sondern er hat einen Garten angelegt. Er hat etwas Schönes gestaltet. Dorthin versetzte er den von ihm gebildeten Menschen. Aus dem Erdboden hatte er verschiedenartige Bäume wachsen lassen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen wohlschmeckende Früchte. Gleich am Anfang der Bibel wird klar, wie kreativ und wie vielfältig Gott geschaffen hat. Und wenn wir uns die Natur heute ansehen, dann könnte ich mir das ehrlich gesagt nicht alles ausdenken. Einmal die ganzen Farben, die es gibt. Wenn wir jetzt in den Herbst gehen, wie sich die Bäume verfärben und die Nuancen an Farben sehen, ich könnte nicht mal so viele Namen erfinden von Farben, geschweige denn einzelne Farben erschaffen und die chemischen Prozesse, die dahinter stehen, irgendwie in die Wege leiten. Und da bewundere ich Gott einfach. Das ist echt krass, was er geschaffen hat. Und die Vielfalt ist enorm. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Käferarten es gibt, dann komme ich mit meinem Denken, was so Nützlichkeitsdenken ist, nicht weit. Weil ich dann sage, wozu Gott? Es reicht doch, wenn es 4 Käfersorten gibt. Die einen machen das, die anderen das, die anderen das. Verschiedene Größen, damit sie überall hin können. Nee, Gott hat unglaublich viele geschaffen. Die einen sind klein, die anderen sind groß. Die einen essen das, die anderen das. Und die anderen machen genau dasselbe, haben aber eine bisschen andere Farbe. Schattierung, kürzere Beine, längere Beine, wo ich sage, wozu das Ganze? Und Gott liebt offensichtlich die Vielfalt. Er liebt es dort und er scheint so fast ein verspielter Schöpfer zu sein. Das fasziniert mich an Gott. Er ist der Geber aller Gaben. Ernte beginnt mit Gott. Gott ist der Geber aller Gaben. So habe ich das ganz bewusst überschrieben hier. Und wir sehen in der Bibel auch, was das mit den Menschen macht. Denn das eine ist ja so die Tatsache, dass Gott die Sachen geschaffen hat. Und dann geht es da so einen Schritt weiter. Ja und? So what? Könnte man fragen. Und ich finde es interessant, wie die Israeliten auf Gott zurückfokussiert werden. Was das denn, diese Tatsache Gottes, der Schöpfer, mit ihrem Alltag zu tun hatte. Und da möchte ich gerne euren Blick drauf lenken. Wir lesen das in einem Buch, wo viele von euch, die vielleicht schon mal sich vorgenommen haben, die Bibel durchzulesen, stecken geblieben sind, weil es so langweilig war. 3. Mose, Levitikus ist das Buch mit ganz vielen Regeln gefüllt. Aber ich finde es so cool, dass die Regeln nicht einfach nur Regeln sind, sondern für den Volk Israel Hilfen zum Leben. Zum Beispiel, Jahwe sagte zu Mose, gib den Israeliten Folgendes weiter. Wenn ihr in dem Land, das ich euch gebe, die Ernte einbringt, solltet ihr die erste Gabe eurer Ernte dem Priester bringen. Bis zu dem Tag, an dem ihr Gott diese Gaben gebracht hat, dürft ihr von der neuen Ernte weder Brot noch geröstete Körner noch Jungkorn essen. Das gilt für alle Zukunft und überall, wo ihr wohnt. Das heißt, es ist eine Fokussierung. Das allererste, was geerntet wird, das soll zum Heiligtum gebracht werden. Das soll Gott geweiht werden. Und das ist die logische Schlussfolgerung daraus. Gott hat alles gemacht. Also nehme ich das nicht einfach alles für mich, so als würde mir alles gehören, sondern zolle Gott den Tribut und sage, hey Gott, das, was ich habe, das, was ich bekommen habe, das ist wirklich ein Geschenk. Es ist etwas Bekommenes von dir. Und dir, dem Geber, sei alle Ehre dafür. Und das schafft dieses Bewusstsein, ja, ich habe geerntet, aber das Wachstum, das lag nicht in meiner Hand. Dass die Umstände günstig waren, dass die Faktoren alle gepasst haben, das habe ich nicht in der Hand. Und das ist auch bei uns heute so. Wir haben zum Beispiel unsere Gesundheit, der Fakt, dass wir Geld verdienen können, dass wir Kraft haben, dass wir arbeiten können, haben wir zu einem Stück weit in der Hand. Aber vielfach, wenn uns das Leben oder die Gesundheit entgleitet, dann sieht es plötzlich ganz anders aus. Und diese Art Dankbarkeit zu kultivieren und den Fokus auf den Schöpfer zu legen, ist etwas Besonderes, Wertvolles. Neben diesem Schwerpunkt Fokus auf Gott gibt es in der Bibel einen weiteren Schwerpunkt, wenn es um Ernte geht. Und den finde ich so erfrischend, den finde ich so schön. Und den finden wir auch im dritten Buch Mose, da, wo man ihn nicht vermuten würde. Aber vorher möchte ich noch so einen Psalm in Auszügen lesen, der das richtig schön ausdrückt, weil die Psalmen noch ein paar andere, ein paar emotionalere Worte gebrauchen. Psalm 104. Dort wird nochmal der Schöpfer gelobt. Gras lässt du sprossen für das Vieh, Pflanzen für den Acker des Menschen, aus dem er Nahrung für sich schafft. Und Wein, der den Menschen erfreut, Öl, mit dem er seinen Körper pflegt und Brot, mit dem er sich stärkt. Und weiter, die nächsten Verse war da hinten noch. Alle deine Geschöpfe warten auf dich, dass du ihnen Nahrung gibst zur richtigen Zeit. Du gibst ihnen und sie sammeln ein. Du öffnest deine Hand, sie werden an guten Dingen satt. Und ich finde das so cool, dass Gott nicht einfach nur etwas Technisches schafft, sodass wir uns ernähren können und dass wir satt sind, sondern diese guten Dinge, das Schöne, das, was wir genießen können. Und das ist dieser zweite Part, den ich in der Bibel finde, wie ihr es oben geschrieben seht. Ernte genießen. Ernte ist zum Genießen da. Wir werden in der Bibel aufgefordert zu genießen. Und zwar, wie angekündigt, im dritten Buch Mose. 3. Mose 23, da heißt es, nachdem ihr die Ernte eingebracht habt, sollt ihr 7 Tage lang, das gilt für die Israeliten, vom 15. Oktober an das Fest Jahwes feiern. Jedes Jahr sollt ihr dieses Fest im Oktober 7 Tage lang für Jahwe feiern. Weiß jemand zufällig, welches Fest das ist? 7 Tage Fest? Laubhüttenfest. Das ist damit gemeint. Es soll gefeiert werden. Und ich finde es interessant, dass mitten in diesen scheinbaren Listen von Geboten die Aufforderung drin ist, feiert. Feiert. Nicht nur ein bisschen so nach dem Motto, okay, wir feiern, dass wir es abgehakt haben, so jetzt haben wir gefeiert. Das machst du nicht 7 Tage lang. Du wirst 7 Tage lang eingeladen zu feiern. Und das finde ich super. Feiern, nicht nur funktionieren. So habe ich das, glaube ich, irgendwo geschrieben. Und in diesen Versen ist auch ein Punkt mit drin, der mich so ein bisschen nachdenklich stimmt und der aber auch ein Aha-Erlebnis für mich bereithält. Auch wieder aus 3. Mose. Ihr seht schon, das ist das Buch, in dem ich in der Vorbereitung hängen geblieben bin. 3. Mose 23, Vers 22. Und wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du das Feld nicht bis an den Rand abernten. Du sollst auch keine Nachlese halten. Lasst es für die Armen und Fremden übrig. Ich bin Jahwe, euer Gott. Ernten und dabei an andere denken. Ganz bewusst sollten die Felder nicht bis auf das letzte Korn, bis auf den letzten Halm abgeerntet werden, um auch noch den letzten Ertrag aus dem Feld rauszupressen. sondern ganz bewusst sollte da großzügig vielleicht sogar etwas stehen gelassen werden, damit Arme etwas zu essen haben, damit Arme und Fremde sich selber ernähren können. Und das finde ich einen interessanten Gedanken, wenn man den ein bisschen weiter spinnt. Es wird hier nicht aufgefordert, backe Brot, gib es den Armen, wird an anderen Stellen der Bibel auch gemacht, aber hier ist etwas anderes gemeint. Hier in diesem Zuge des Erntens wird jemand, der arm ist, der selbst vielleicht keinen Grundbesitz hat, weil er ihn verkaufen oder verpfänden musste oder irgendetwas, er wird eingeladen in diesen landwirtschaftlichen Prozess, in das Ernten hinein. Und es gibt ihm eine Würde zurück. Er wird nicht nur ernährt oder am Leben gehalten durch Leistungen, sondern er kann es selbst eingeladen, in diesen produktiven Prozess einzusteigen. Das heißt, etwas zu schaffen. Jetzt stelle ich mir die Frage, was würde das denn heute bedeuten? Ist unser Sozialsystem, wo wir einfach nur Transferleistungen weitergeben, menschenwürdig? Ich finde, hier steckt für Menschenwürde viel mehr drin, weil Menschen eingeladen werden in einen Schaffensprozess. Die Predigt von letzter Woche, da ging es darum, dass Arbeit etwas Besonderes, etwas Gutes ist, etwas Sinnstiftendes ist. Und dieser Sinn geht verloren, wenn es nur einen Transfer von Materiellen gibt. Hier an der Stelle finden wir einen super wichtigen Hinweis, dass es sich lohnt, Menschen in einen Prozess hineinzubegeben, wo sie selbst schöpferisch tätig werden können. Ihr könnt ja mal nachdenken, ich bin offen für Ideen. Was würde das denn bedeuten heute in unserem Land? Wie könnte man ein Sozialsystem aufbauen, was in die Richtung geht? Wie kann ich ganz praktisch vielleicht in einem Laden etwas mehr kaufen und dem Bettler, der draußen vor der Tür steht, etwas davon geben? Oder was wäre das? Wie würde das heute aussehen? Ist es das? Ist es das nicht? Ist ein offener Gedanke. Genießen ohne schlechtes Gewissen oder genießen und an andere dabei denken. Das ist der wichtige Punkt hier an dieser Stelle. Und zum Abschluss noch einen dritten, wenn es um diesen drei Punkte Säen, Ernten und Danken geht. Wer so ein bisschen abstrakt denkt und in Systemen, der wird vielleicht merken, wir haben von hinten angefangen. Erst das Danken, dann das Ernten und jetzt kommt das Säen. Nämlich, es gibt verschiedene Bibelstellen, wo es um das Säen geht. Und die erste will ich mal zitieren, weil die mir sonst am Ende jemanden Strich durch die Rechnung machen könnte. Nämlich, schaut euch die Vögel an, sagt Jesus in seiner Bergpredigt in Matthäus 6. Schaut euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln auch nichts in Scheunen. Doch euer Vater im Himmel ernährt sie. Und ihr? Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Man könnte aus diesem Vers machen, Gott kümmert sich um alles. Du brauchst keine Scheunen bauen, du brauchst nicht arbeiten zu gehen, du kannst von der Hand in den Mund leben, Gott wird dich versorgen. Im gesamtbiblischen Zusammenhang kann man sagen, so ist der Vers nicht gemeint. Der Vers ist gemeint im Sinne von, sorge dich nicht. Du kannst unbeschwert leben, weil Gott sich um dich kümmern wird. Schau dir die Vögel an, du bist mehr wert als ein Vogel. Ein Vogel baut keine Scheune, ein Vogel, er sammelt nicht, sondern er lebt unbeschwert. Und unbeschwert ist in dem Fall nicht die Anweisung, so musst du leben wie ein Vogel, sondern es ist die innere Einstellung, die Haltung. Ich vertraue auf einen Schöpfer, der mich versorgt. Und in diesem Zusammenhang sind auch die nächsten Verse zu verstehen, die ich an der Stelle zitieren werde und möchte. Es geht um das Säen. Wenn wir Erntedank feiern, dann geht der Ernte nämlich ein ganzer Prozess voraus. Es gibt jemand, der hat gesät. Es gibt jemand, der hat bebaut. Und zum Säen gehört eine Mentalität dazu, eine Einstellung, etwas Zukunftsgewandtes. Und an der nächsten Stelle aus dem Predigerbuch finden wir einen Hinweis dazu. Wer ständig nach dem Wind schaut, kommt nie zum Säen. Und wer immer auf die Wolken sieht, wird niemals ernten. Wir werden hier aufgefordert zu einer beherzten Vorgehensweise. Vielleicht sogar zu einem, so los jetzt, zu einer Anpackmentalität. Es gibt ganz viele Gründe, die dagegen sprechen. Ja, es ist nicht der ideale Tag zum Säen. Ja, es ist nicht der ideale Tag, weil es vielleicht zu viel Wind ist. Früher hat man die Samen ausgestreut. Heute werden sie maschinell 2-3 Zentimeter unter die Erde gesetzt, wie zum Beispiel bei Hafer. Das machen wir anders. Wir haben da so ein paar Faktoren durch unsere Technologie ausgemerzt. Und das ist gut so. Aber dennoch braucht es diese Entschlossenheit, diese beherzte Vorgehensweise. So, und jetzt säen wir das Zeug und bringen das rein in den Acker. Es bringt überhaupt nichts, wenn wir die Hafersamen oder die Körner im Sack lassen. Die müssen aufs Feld, damit was wachsen kann. Sonst wird das nichts. Und genauso bei der Ernte. Da geht es auch um beherztes Vorgehen. Und wir finden in der Bibel auch von Paulus eine interessante Aussage zum Thema, wie wir säen können und was das bedeutet. Er nimmt nämlich den Bereich Säen und setzt ihn noch in einen anderen Zusammenhang aus 2. Korinther 9. Denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Paulus spricht hier von Freigebigkeit. Und er setzt das Säen nicht nur in landwirtschaftlichen Prozess rein, dafür, dass wir etwas zum Essen brauchen, sondern setzt ihn auch da rein, anderen zu unterstützen, für andere da zu sein. Und das ist auch eine Art Säen, sich in das Leben von anderen Menschen zu investieren. Und da wirst du nur viel sehen, wenn du reichlich säst, wenn du reichlich gibst. Und es ganz zum Schluss, das sage ich schon mal an dieser Stelle, wird es noch eine Folie geben, wo das alles nochmal drauf ist. Das ist ungefähr in 2 Minuten. Aber vorher noch ein wichtiger Punkt bei alledem. Das war jetzt so ein Schnelldurchlauf durch die Bibel zugegebenermaßen. Bei alledem ist ein Zuspruch von Gott so ein grundlegender, ein schöner, ein herzerfrischender, den Gott dem Noah gegeben hat. Ein Bund, den er aufrichtet. Und von dem heißt es, von jetzt an, sagt Gott, solange die Erde besteht, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und das ist so eine grundlegende Zusage, wenn du das Gefühl hast, ey, hört das denn gar nicht auf zu regnen? Oder bin ich denn die ganze Leben lang krank? Oder hört das, also immer wenn man in so einer Krise drin ist, wenn der Tunnel lang ist und das Licht wenig ist, dann wartet man auf so eine Zusage. Und Gott gibt aber diese Zusage hier. Hey, diese Rhythmen der Natur, wie sie sind, wie wir sie erleben, die kommen immer wieder. Das ist Gottes Zusage, das ist Gottes Wort. Die Natur, die Schöpfung, die gerät nicht aus ihren Fugen. Okay? Sie gerät nicht aus ihren Fugen. Das hat Gott versprochen. Das sagt er uns zu. Und weil das so ist, können wir säen. Weil das so ist, können wir bebauen. Wir können uns investieren, können ernten und können genießen. Jetzt zum Schluss die versprochene Folie, wo alles nochmal auf einen Blick ist und wer gerne möchte, kann davon ein Foto machen oder wie auch immer. Oder die wird nach dem Gottesdienst nochmal hier vorne sein, weil hier diese schönen Lichterketten im Weg sind und dann vielleicht auf dem Foto stören, was auch immer. Macht das, wie ihr das denkt. Ernte beginnt mit Gott. Gott ist der Geber aller Gaben. Das ist so diese Grundeinstellung, wenn wir Erntedank feiern. Und wir dürfen genießen, wir sind ganz bewusst eingeladen zum Genießen. Gott möchte, dass wir feiern. Er hat seinem Volk viele Feste gegeben beim Volk Israel, wo sie einfach feiern sollen, zusammenkommen und feiern. Und gleichzeitig diese Ernte vorbereiten. In aller Ernte, die wir einbringen, in allem, was wir ernten, geht es auch darum, ein Stück von dem zurückzuhalten und wieder neu zu investieren. Voll Zuversicht in die Zukunft, dass daraus wieder etwas Neues entsteht. Vorhin hatten wir die Haferflocken hier gehabt. Was schätzt ihr, wie vielfach sich Hafer vermehrt, wenn man ein Kilo Hafersamen, Körner in den Boden schmeißt, sät? Und gehen wir mal davon aus, es wächst wirklich einigermaßen gut. Was schätzt ihr, das wie vielfache an der Masse kann man ernten? Das ist meine Abschlussfrage von der Predigt. Pi mal Daumen, das wie vielfache kann man ernten? Hat jemand eine Idee? Das 10-fache als Idee? Ha? Guter Vorschlag, gute Idee. Es ist sogar mehr. Wenn die Wachstumsbedingungen einigermaßen okay sind, wie das in Deutschland ist, wenn es nicht zu trocken ist oder zu nass ist oder was auch immer ist, dann erntet man bei Hafer das 40-fache. Krass, ne? Rechnen das mal in Zinsen aus. Das ist nicht schlecht. Also Landwirtschaft lohnt sich und wir sind eingeladen, beherzt zu investieren, beherzt zu sehen und eine neue Ernte auch schon vorbereiten, während wir jetzt noch feiern. Jetzt nach der Predigt gibt es ein paar Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden. Wir haben ja gesagt, es ist ein Familiengottesdienst und ihr könnt an verschiedenen Stellen jetzt einfach eurer Kreativität oder euren Gedanken so ein bisschen freien Lauf lassen. Wir haben im Raum verschiedene Stationen vorbereitet. Es gibt eine Station,